Aber abgesehen davon kommen die alle, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die in Haft sterben, alle wieder raus. Und es muss in unserem Interesse sein, jetzt einmal ganz abgesehen davon, Menschenrechte von Inhaftierten, einmal das ausgeklammert, muss es für alle von Interesse sein, dass, wenn die rauskommen, dass die resozialisiert sind und keine Straftaten mehr machen. Das ist eine Frage der inneren Sicherheit.
Ein ganz herzliches Willkommen heute an unsere Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge unseres Podcasts »Die Welt ein bisschen besser machen«. Hier interviewe ich Menschen, die nachdenken, die erkennen, wo es nicht gut läuft und die sich dafür einsetzen, dass es besser läuft und die sich kurz gesagt bemühen, die Welt zu verbessern, ein bisschen besser zu machen. Mein Name ist Kerstin Zelina, ich bin seit vielen Jahren bei den Grünen engagiert und übrigens auch bei der Feuerwehr und anderswo. Und seit 10 Jahren arbeite ich als grüne Landtagsabgeordnete im Bayerischen Landtag. Ich bin zuständig für die Bereiche Sozialpolitik, Inklusion und psychische Gesundheit. Und heute habe ich meinen Kollegen Toni Schuberl eingeladen aus Niederbayern. Herzlich willkommen, Toni.
Hallo Kerstin, freut mich.
Toni, in anderen Folgen habe ich die Gesprächspartner und Partnerinnen vorgestellt. Diesmal möchte ich es anders machen, weil du einfach so unglaublich vielfältig bist. Stell dich doch mal selber vor. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
Ja, was soll ich da sagen? Also ich bin 40, komme aus dem Bayerischen Wald, habe 4 Söhne, also 3 Söhne und einen Stiefsohn. Bin verheiratet, Rechtsanwalt und Historiker und bin jetzt das erste Mal im Landtag, dort zuständig für Rechtspolitik, bin im Verfassungsausschuss und war oder bin jetzt noch der Vorsitzende vom NSU-Untersuchungsausschuss.
Hast du das Gefühl, du hast mit all dem, was du machst, also gerade NSU-Untersuchungsausschuss zu leiten, hast du da noch genug Familienzeit? Weil einen Untersuchungsausschuss zu leiten, ist unglaublich viel Arbeit.
Das ist natürlich ein Riesenproblem, das unter den Hut zu kriegen, weil man keine festen Arbeitszeiten hat. Man ist sozusagen selbstständig irgendwie und das Volk ist der Arbeitgeber und man will wiedergewählt werden und man will natürlich seine Projekte fertig bekommen und erfolgreich sein. Da ist es schon immer sehr schwierig, sich die Zeit freizuhalten, vor allem dann an bestimmten Zeiten, wenn dann jetzt zum Beispiel der Abschlussbericht für den Untersuchungsausschuss, der musste fertig werden. Und da bin ich mehrfach bis 3 oder 4 in der Früh dran gehängt und dann ist natürlich, da leidet die Familie schon sehr drunter. Aber ich versuche, wo es geht.
Und der eigene Schlaf und die eigene Resilienz.
Der eigene Schlaf und am nächsten Tag um 6 aufstehen, das ist dann, der Tag ist dann auch gelaufen. Aber man versucht natürlich, das frei zu schaufeln, wie es irgendwie geht.
Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, willst du mal kurz erklären, was der NSU war und warum es da einen Untersuchungsausschuss im Landtag gibt?
Also der NSU ist der sogenannte nationalsozialistische Untergrund. Uwe Bönhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe waren das Kerntrio dort und die Hälfte der Morde haben sie in Bayern begangen. Den ersten Anschlag, das Taschenlampenattentat, haben sie in Bayern verübt und es gab schon einen Untersuchungsausschuss in Bayern, der war aber sehr früh dran und war nur sehr kurz. Jetzt ist nach Abschluss des Gerichtsverfahrens und der Rechtskraft des Urteils haben wir natürlich nochmal sehr viele neue Aspekte gekriegt. 150 Fragen versuchten wir zu beantworten und ist schon notwendig, dass man versucht, jedes Puzzlestück beizutragen bei diesem riesigen Komplex.
Und der NSU war ja verantwortlich für Morde an 10 ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Und wenn man sagt, der NSU war verantwortlich, dann ist das ja eigentlich falsch, weil letztendlich waren konkrete Menschen die Mörder und Mörderinnen. Also genauer gesagt Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt und Beate Zschäpe. Und die beiden Uwes sind jetzt tot. Beate Zschäpe ist rechtskräftig verurteilt zu einer langen Haftstrafe und der Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags ist ja unter deiner Leitung auch nach Chemnitz gefahren. Dort sitzt sie in Haft, um Antworten auf die vielen Fragen des Untersuchungsausschusses zu bekommen. Also die politischen Fragen, nicht die strafrechtlichen. Die waren ja mit dem Urteil schon geklärt, soweit man sie strafrechtlich klären konnte. Jetzt wart ihr dort und was war das für ein Gefühl für dich? Also wie ging es dir denn dabei, das Gespräch mit einer Frau zu leiten, die Morde an Menschen unterstützt hat, die es unterstützt hat, jemanden umzubringen, nur weil er oder sie einen anders klingenden Namen hat. Ging dir das persönlich sehr nah oder war da eine innerliche Distanz zu der Aufgabe, die du als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses hast?
Also es war schon sehr aufregend, muss ich sagen. Und vielleicht nur eine kurze Vorbemerkung, weil man, glaube ich, gerade beim NSU-Komplex ganz exakt sein muss. Also es waren keine 10 ausländische Opfer, es waren 10 Ermordete, darunter 9 mit Migrationshintergrund und eine Polizistin.
Genau.
Und das mit Tschäpe, das war schon, es war ziemlich am Anfang klar, dass wir sie laden werden, weil ich gesagt habe, unser Versprechen ist, alles zu tun, um die Fragen zu beantworten. Und die meisten oder viele der zentralen Fragen hätte nur sie beantworten können. Also müssen wir es laden und vernehmen. Die meisten außerhalb oder eigentlich alle außerhalb vom Ausschuss haben gesagt, die wird niemals reden. Ich war mir relativ sicher, sie wird reden. Die Frage war nur, wie viel sie redet. Und wir haben uns da sehr befasst damit und haben das auch vorher analysiert und strategisch auch überlegt, wie wir rangehen. Also, und mir war klar, sie wird auf jeden Fall reden, weil das auch in ihrem eigenen Interesse ist. Was sie inhaltlich sagt, da war mir klar, dass sie nicht hinter dem zurückstehen wird, was sie schon schriftlich erklärt hat. Und sie wird nicht über das hinausgehen, was das Urteil festgestellt hat. Das heißt, in diesem engen Korridor zwischen ihrer schriftlichen Einlassung und dem Gerichtsurteil wird sich ihre Aussage befinden. Und so war das auch. Wir haben gehofft, dass sie sehr nah ans Urteil geht. Sie ist dann doch relativ nah an ihrer schriftlichen Stellungnahme geblieben, mit sehr vielen neuen Details, die sie uns gesagt hat. Und insofern war das für uns einigermaßen planbar und vorhersehbar, dieser Korridor zumindest. Es wäre Wahnsinnsüberraschung gewesen, wenn sie irgendwas gesagt hätte, was übers Urteil hinausgeht. Sodass es weitere Unterstützer gibt oder Mittäter oder sowas oder weitere Tat oder sowas. Es wird ein bisschen was angedeutet, aber nicht konkret. Das Entscheidende für uns war, dass sie redet. Und da haben wir uns lange überlegt, welches Setting wir vorbereiten, wie wir reingehen, wie wir die Gesprächssituation aufbauen, damit sie redet und damit sie lange redet. Und sie hat über 7 Stunden geredet. Das war ein Erfolg.
7 Stunden. Wow. Aber die Konzentration, da früh nach Chemnitz zu fahren, diese Vernehmung, dieses Gespräch 7 Stunden lang zu leiten und immer auf dem Holladi.
Die Schwierigkeit ist natürlich, wir haben nur diesen, ich sage jetzt mal, diesen einen Schuss gehabt. Und der musste sitzen. Wir haben das auch vorbereitet, wie wir reagieren würden, wenn sie sagt, sie ist vernehmungsunfähig, damit dann ein Amtsarzt da ist. Wir haben das alles abgeklärt, dass dass vom Anwalt nicht irgendein Querschuss kommt oder ähnliches. Und da haben wir natürlich eine ewig lange Liste an Fragen. Und wir konnten nicht zu jedem Aspekt in die Tiefe nachfragen. Was uns wichtig war, war, dass wir die Fragen stellen, dass wir in einzelnen Punkten dann auch nachgehakt haben und dass wir es durchziehen, bevor sie nicht mehr kann. Und ich glaube, das haben wir gut gemacht. Da waren alle irgendwie außerhalb vom Ausschuss zumindest überrascht, dass wir das geschafft haben. Und das ist einfach ein Puzzlestück. Auch wenn man sagen kann, ja, das ist jetzt nicht weltbewegend gewesen, was inhaltlich war. Es sind doch einige Details zutage gekommen, die uns weiterhelfen.
Ja, und ich finde allein schon das Bemühen, wirklich nochmal zu klären, was ist genau passiert, was waren die Motive, wer wusste von was, wie ist es insgesamt dazu gekommen, dass sich der NSU gebildet hat, ist ja auch für die Angehörigen wahnsinnig wichtig, dieses Signal zu bekommen.
Ich glaube auch, dass es wichtig ist. Von zivilgesellschaftlichen Gruppen haben wir auch sehr starke Kritik erfahren. Die glaubten auch, für die Angehörigen zu reden, als würden wir Tschäpe eine Bühne bieten oder ähnliches. Also wir haben alles getan, um das eben nicht zu machen. Und wir haben ihr natürlich auch nicht alles geglaubt, was sie gesagt hat. Also es ist auch ein Vorwurf, der gekommen ist, man soll sich doch nicht so belügen lassen. Naja, man kann Fragen stellen, man muss sich anhören, was der andere sagt Und dann muss man es bewerten. Mhm. Die Bewertung muss nicht während der Vernehmung passieren. Wir wollen erst einmal im Wortprotokoll stehen haben, was sie sagt, und wir fragen kritisch nach. Mhm. Und dann haben wir was, mit dem wir arbeiten können. Und ich glaube, das ist auch notwendig. Das heißt immer, mit Nazis diskutiert man nicht, es sei denn, es ist ein, redet man nicht, es sei denn, es ist ein Verhör. Mhm. Und so haben wir es gemacht.
Ja. Wenn man jetzt Studien zu Rechtsextremismus liest, zu fremdenfeindlichen Einstellungen, zu Radikalisierung bis hin zum Mord an Menschen, die rechtsextrem denkende Menschen in irgendeiner, in Anführungszeichen, anderen Schublade einordnen, dann finden sich ja manche Dinge immer wieder. Man kommt in Kontakt mit Menschen, die rechtsextremistischen Gruppen angehören. Man verbringt immer mehr Zeit da, man lässt sich da reinziehen oder wird da reingezogen. Man geht gemeinsam auf Konzerte mit menschenverachtender Musik, mit gewaltverherrlichenden Texten. Und es gibt unzählige dieser Gruppen, vom Dritten Weg bis zum Thüringer Heimatschutz, Kameradschaft Jena und wie sie alle heißen. Inzwischen sind ja auch Jugendorganisationen der AfD als rechtsextrem eingruppiert. Ich weiß das alle, aber es fällt mir trotzdem schwer zu verstehen, wie sich Menschen in solchen rechtsradikalen Gruppen radikalisieren. Also warum kommt da nicht der Punkt, oh stopp, hier geht es um Gewalt gegen Menschen. Schließlich sind ja viele Menschen aufgewachsen mit ethischen und mit christlichen Werten oder sie lebten in enger Nachbarschaft von Menschen, die denen ähnlich sind, die sie dann bedrohen und ermorden bzw. zulassen, dass andere in ihrer Gruppe diese bedrohen und ermorden.
Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass man als Gesellschaft eine klare rote Linie ziehen muss und die auch durchhalten muss. Und das ist gerade in den 90er Jahren falsch gemacht worden. Da war immer so diese Erklärung, und ich habe das sogar in einer Akte vom Innenministerium gesehen, wo es um Skinheads ging und wo klar gesagt worden ist, die Jugendhilfe, die Sozialhilfe, die soll doch bitte akzeptierend gemacht werden. Man soll doch nicht Jugendliche ausschließen, bloß weil sie Hitlergruß zeigen oder weil sie rechtsextrem sind, sondern denen einen Raum geben und das wird dann schon wieder. Und das wurde in Thüringen auch gemacht, das ist im Osten auch gemacht worden. Da hat auch die Zschäpe davon erzählt, dass bei ihr in Winzerla ein Jugendclub war, wo sie einfach als Rechtsextreme agieren konnten, den Raum sozusagen erobert haben. Und das war dieses Konzept damals. Und das führte aber dazu, dass die anderen Jugendlichen verschwunden sind. Mhm. Und dass die bestärkt waren in dem, was sie glaubten. Und das merkt man jetzt bei diesen Echokammern auf Facebook und so weiter auch. Man hat auf einmal das Gefühl, mit dem, was man Rechtsextremes denkt, ist man auf einmal in der Mehrheit oder schweigende Mehrheit oder was auch immer man da für Begriffe immer wieder hat. Und es wurde nicht Stopp gesagt. Wer einen Hitlergruß zeigt in einem Jugendclub, fliegt raus. Das müsste die Konsequenz sein. Mhm. Es müsste immer Stopp gesagt werden, wenn rassistische Parolen geschrien werden und eben nicht das Akzeptierende von dem. Und der Verfassungsschutz hat es ähnlich gemacht, auch der bayerische Verfassungsschutz in Thüringen, interessanterweise. Die haben gesagt, diese prügelnden Skinheads holen wir von der Straße und organisieren sie. Mhm. Dann sind sie unter Kontrolle, dann sind sie in irgendwie Hinterzimmer mit Protokollen und Vorstandswahlen beschäftigt und mit Organisation von Demonstrationen. Dann haben wir es unter Kontrolle und dann hört es mit den Schlägereien auf. Und das hat die professionalisiert, das hat die bestärkt, das hat die auch finanziert mit Geld des Staates. Und das führte zur Entstehung des Thüringer Heimatschutzes, woraus der NSU entstanden ist. Mhm. Also das führt eben nicht dazu, wenn man die außerhalb des demokratischen Spektrums agieren, ganz offen, wenn man die als besorgte Bürger oder als von der Wende geschüttelte Existenzen und so weiter akzeptiert und sagt, ja, wir verstehen die Sorgen, aber schauen wir mal, dass wir es ein bisschen geregelt hinkriegen. Das bestärkt die und das baut die Szene auf. Und die Politik müsste anders reagieren, auch die ganze Gesellschaft. Alles, was über der roten Linie ist, ein klares Stopp. Und zwar immer und so in jeder Situation. Und diesseits dieser Grenze müssen wir einfach als Politik die Probleme des Landes lösen. Und das konstruktiv und gut. Und nicht irgendwelchen Nazis nachlaufen und die als besorgte Bürger bezeichnen.
Kann ich dir total zustimmen. Du sprichst mir da so aus dem Herzen. Jetzt noch eine Nachfrage dazu. Du hast die 90er Jahre erwähnt, wie man in Thüringen umging mit aufsteigenden rechtsextremen Bestrebungen, dass man die nicht eingedämmt hat und so weiter. Die sind jetzt im Elternalter. Die haben jetzt wieder Kinder und Jugendliche. Ist eine menschenverachtende Grundeinstellung, ist das was, was du glaubst, was sich jetzt nicht vererbt, aber was in der Sozialisation der Familie irgendwo weitergegeben wird?
Also grundsätzlich kann man natürlich nichts für seine Eltern und gibt immer wieder deutliche Zeichen, dass sich Kinder auch von den Eltern abgrenzen. Und entscheidend ist, glaube ich, schon das Erleben im eigenen Leben sozusagen. Aber gewisse Prägung gibt es und das zeigt sich auch darin, dass also die NSDAP war in Thüringen, das war das erste Land, wo sie erfolgreich waren. Und die AfD ist gerade dabei, dort auch erfolgreich zu sein. Also es gibt schon sozusagen historische Verbindungslinien von bestimmten Überzeugungen, die sie einfach halten, weil sich eben Prägungen schon vererben oder eben durch Erziehung auch weitergeben lassen. Dennoch ist das Erleben von funktionierender Demokratie auch prägend. Und das ist das, was wir als Auftrag sehen müssen, als Abgeordnete.
Kann ich gut nachvollziehen. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, wir werden in den Shownotes dann auch entsprechende Links aufnehmen. Deine Tätigkeit beim NSU-Untersuchungsausschuss fand ich schon sehr, sehr prägend für diese Landtagsperiode und für das, was Politiker, Politikerinnen tun, was immer nur in wenigen Absätzen in der Presse mal kommt, wenn überhaupt. Aber ich glaube, das ist so ein gutes, erstmal abgeschlossenes Projekt, wo man auch gut nachvollziehen kann, was Politik verändern kann, verändern will, wie man die Ursachenforschung macht. Also da guckt dann in den Shownotes, wenn ihr da was wissen wollt. Oder wendet euch direkt an Toni. Jetzt Toni, ich kenne dich ja als jemand, der sehr, sehr viele verschiedene Themen bearbeitet. Also wenn man auf deiner Webseite nur mal anguckt, was du alles für schriftliche Anfragen gestellt hast, da ist wirklich alles dabei. Die Arbeitsbedingungen von Menschen in der Justiz, die Reaktivierung von Bahnstrecken, Bayerischer Wald oder Bedingungen, unter denen Menschen im Gefängnis inhaftiert sind. Und eins deiner Hauptthemen ist ja definitiv dieser Einsatz gegen Rechtsextremismus, den wir jetzt gerade schon auch hatten. Jetzt habe ich gelesen, dass du schon mit 16 Jahren bei den Grünen eingetreten bist. War dein Interesse für das Thema Kampf gegen Rechtsextremisten schon damals Grund für dein politisches Engagement oder was war es?
Also ich war auf jeden Fall damals schon politisch aktiv gegen Rechts. Ich erinnere mich, ich bin ja aus der Gegend von Passau und dort waren ja in der Nibelungenhalle immer die Parteitage von NPD, DVU und so weiter. Und da war ich regelmäßig bei Demos, was ich ja spannend fand, weil ich habe dann jetzt Akten eingesehen, wo es um diese Veranstaltungen auch ging, also wo ich mich ein bisschen als nicht nur als Forschender gesehen habe, sondern eigentlich irgendwie als Augenzeuge. Also ich war zwar außerhalb der Halle, einmal war ich drin, aber das war immer schon Thema, also auch mit 16 schon. Warum ich in die Politik gegangen bin, also Mitglied bei den Grünen geworden bin, das war November 99, das war eigentlich, dass zu dieser Affinität zu den Grünen dazu kam, dass ich gesehen habe, dass die sehr pragmatisch auf Probleme reagieren. Das war damals ganz konkret der Kosovo-Krieg, dass man sagt, wir sind eine pazifistische Partei, aber wir sind auch eine Partei, die unmissverständlich auf der Seite der Menschenrechte steht und diese auch verteidigt. Und wenn es sein muss, mit Waffen. Und dieses offen Debattieren über das so schwere Thema, dieses wirklich Streiten drum und dieses Ringen und am Schluss aber Entscheidung treffen, die, wo man weiß, das zerreißt die Partei fast, aber wo man sagt, es ist notwendig, also machen wir es. Das hat mich dazu bewogen, dann auch mitzumachen.
Kann ich total gut nachvollziehen wieder. Vor allem diese Debatte bewusst, die zerreißt die Partei vielleicht. Und wo ich auch sehr froh war über die Lösung, die wir dann gefunden haben oder die Position, die wir gefunden haben. Und gleichzeitig kommt oder kurz danach kommt das Thema Irakkrieg und wir schauen uns das wieder von vorne an, in jedem einzelnen Detail und sagen, nee, da gehen wir jetzt nicht mit, weil im Irakkrieg dann die Menschenrechte anders betroffen sind als da. Und ich finde, diese differenzierte, genaue, in die Tiefe gehende, pragmatische Betrachtung ist genau das, was mich auch schon immer begeistert hat. Bei den zum Teil sehr anstrengenden Debatten, aber ich finde sie immer sehr bereichernd. Jetzt will ich mal zum anderen Thema kommen, weil ein ganz, ganz konkretes Ergebnis deiner politischen Arbeit ja ist, dass im Land, dass Menschen, die in bayerischen Gefängnissen eine Strafe verbüßen, jetzt bessere Möglichkeiten haben zu telefonieren. Also man kann da sagen, ist vielleicht Kleinkram, aber es ist kein Kleinkram, weil dieses Telefonieren, diese Möglichkeit, mit anderen Kontakt aufzunehmen, existenziell wichtig ist für Menschen, einfach Kontakt haben zu können, so Menschen, mit denen man Kontakt haben möchte, nicht nur mit denen man zusammen im Gefängnis ist, inhaftiert ist. Und was ich dich fragen wollte, im November 2020 in der Corona-Phase, da warst du mit unserer Kollegin Rosi Steinberger in Straubing im Gefängnis, um Unterschriften für eine Petition mit dem Namen Isolation ist keine Option abzuholen, die unter anderem mehr Telefonzeit für Gefängnisinsassen fordert. Wie kam es dazu?
Also das Thema war, das Oberthema ist natürlich Resozialisierung. Und wir haben eine Situation, dass die CSU ganz massiv auf Schwarzer Sheriff, Law and Order setzt. Und deswegen dieses Thema Resozialisierung etwas scheut. Zu Unrecht. Mhm. Also sie wollen nicht als die dastehen, die den Mördern und Vergewaltigern bessere Bedingungen geben. Die verkennen dabei aber, dass diese Mörder und Vergewaltiger irgendwann rauskommen.
Und die Betrüger und die genau, völlig andere Straftaten begangen haben.
Genau, die Mörder und Vergewaltiger sind ein winziger Bruchteil derjenigen, die eingesperrt sind. Aber abgesehen davon kommen die alle, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die in Haft sterben, alle wieder raus. Und es muss in unserem Interesse sein, jetzt einmal ganz abgesehen davon, Menschenrechte von Inhaftierten, einmal das ausgeklammert, muss es für alle von Interesse sein, dass, wenn die rauskommen, dass die resozialisiert sind und keine Straftaten mehr machen. Das ist eine Frage der inneren Sicherheit. Mhm. Und insofern ist Resozialisierung nicht nur aufgrund der Menschenrechte der Inhaftierten, sondern auch aufgrund der inneren Sicherheit für alle anderen ein ganz zentrales Thema vom Justizvollzug. Wir stecken Leute in Haft, die allermeisten wegen sehr viel geringeren Delikten. Mhm. Manche, weil sie kein Geld haben, um eine Strafe zu zahlen. Mhm. Also sehr viele Arme müssen da rein.
Ersatzfreiheitsstrafe.
Genau, sehr viele, die nicht intelligent genug sind, sich gut zu verteidigen. Also ich sage es mal ganz flapsig, die Armen und die Dummen sind in die Gefängnisse. Mhm. Die anderen eher nicht. Und die lernen dort, wie Subkultur funktioniert, wie man Überwachung entgeht, wie man sich verbündet, wie man diesen ganzen Milieu und diesen Verbrechermilieu quasi sich unterordnet und wie man Verbrechen macht. Und dann lassen wir es wieder frei. Und das stellt so die grundsätzliche Frage von Haft, also die Haft grundsätzlich in Frage. Und abgesehen davon, dass es natürlich welche gibt, die eingesperrt werden müssen, um die Bevölkerung zu schützen, sind die allermeisten in Haft und wirkt sich die Haft negativ auf sie und die Gesellschaft aus. Und das müssen wir irgendwie in Zusammenhang, also irgendwie in Einklang bringen, dass man sagt, Strafe muss sein, gleichzeitig wollen wir aber negative Folgen für die Gesellschaft wegkriegen. Und da ist ein kleiner Aspekt des Telefonieren. Wie kann ich jemanden, der ein Verbrechen begangen hat, weil er zum Beispiel völlig zerrüttetes Berufs- und Familienleben hat und keinen guten sozialen Raum hat, wie kann ich den wegsperren über Jahre und ihm verbieten zu telefonieren? Mhm. Da ist dann relativ bald die Frau weg, der Kontakt zum Kind weg, der Kontakt zu den Freunden, die noch sozusagen gutes Umfeld waren, weg. Er hat keine Chance, sich irgendwie vorzubereiten auf, dass er sich eine Wohnung besorgt, dass er wieder einen Job kriegt und so weiter. Dann häufen sich Schulden an und mit Schulden, zerrütteten Familienumfeld, ohne Job und ohne Wohnung, schmeißt man dann raus. Mhm. Und sagen, aber jetzt hast du die Voraussetzungen, dass du ein besseres Leben machst und nicht mehr straffällig wirst. Das funktioniert sehr oft nicht. Deswegen haben wir so hohe Rückfallquoten in Bayern.
Und mit der Petition, wie ging es dann weiter?
Also wir wurden angesprochen, wenn ich mich richtig erinnere, Und ich habe sofort Unterstützung signalisiert und dann haben wir den Petenten, das war ein Strafgefangener in Straubing, persönlich besucht und mit dem gesprochen. Die haben wirklich wahnsinnig viele Tausende von Unterschriften in Gefängnissen gesammelt.
Ich glaube 25.000
oder so. Und 25.000 noch außerhalb, also das ist dann insgesamt 25.000, aber auch in den Gefängnissen haben sie Tausende gesammelt. Und die haben sie mir dann übergeben und ich habe das dann beim Landtagsamt eingereicht als Petition an den Landtag, um einfach dem Gewicht zu verleihen. Also wenn wir als größte Oppositionsfraktion, als zweitgrößte Fraktion im Landtag einreichen, dann hat das ein höheres Gewicht, wenn das nur von Petenten eingereicht würde.
Und vor allem auch einige der Petenten ja gar nicht hätten kommen können.
Die hätten nicht kommen können, aber Change.org hat die unterstützt. Also das wäre schon irgendwie in den Landtag gekommen, aber so hat es natürlich mehr Gewicht gehabt und wir haben das natürlich sofort politisch thematisiert und auch im Landtag im Plenum thematisiert. Und wir haben einen Justizminister, der anders als andere Minister der CSU durchaus ein offenes Ohr hat für das, was wir sagen. Und da kommt man durchdringen und einen Erfolg erzielen.
Wie war denn vorher die Telefonzeit? Weißt du das noch?
Also vor Corona. Corona war so ein Sonderfall, weil die Besuche storniert worden sind. Jetzt durften sie telefonieren.
Und vor Corona
war das Telefonieren verboten.
Komplett.
Also es ging so weit, dass es für ganz dringende, außergewöhnliche Fälle durfte man telefonieren. Und es gab Fälle, da gab es einen Todesfall in der Familie. Da hieß es, Telefonieren ist nicht zulässig, weil jetzt ist die Person ja schon tot, jetzt ist es nicht mehr dringlich. Ja. Also es ging wirklich so weit. Oder an Weihnachten oder die Geburtstage der Kinder und so, die sind nicht dringlich, weil das weiß man vorher, da kann man einen Brief schreiben. Also so wurde das wirklich behandelt und das ist einfach unmenschlich.
Und vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen, man hat im Gefängnis natürlich auch kein Handy, man hat keine eigene Möglichkeit, man kann Briefe schreiben, die mit der Post schicken, warten, dass wieder Briefe kommen. Aber um den persönlichen Kontakt aufrechtzuerhalten, ist natürlich ein Telefongespräch, wo man ganz anders trösten kann als mit einem Brief nach einem Todesfall, Menschenrecht. Jetzt, du warst ja da mit der Rosi Steinberger im Gefängnis, um die Unterschriften abzuholen. Ich weiß nicht, hast du die Podcast-Folge mit der Rosi Steinberger schon mal gehört? Nee, da geht es nämlich um Rosis nächtliche Kakerlakenjagd. Das ist eine wirklich spannende Folge, die kann ich dir echt nur empfehlen. Also das zeigt, wie abwechslungsreich der Alltag von Abgeordneten ist. Rosi hatte nachts Kakerlakenjagd, in politischer Mission wohlgemerkt. Ne? Also nicht hier, einfach so zu Hause. Toni, du kommst ja aus Niederbayern und du hast viel Zeit aufgewendet. Du hast ja vorhin auch gesagt, du bist Historiker. Und du hast viel Zeit aufgewendet, um die Eginger Jahrbücher erst zusammen mit einem Verein und später selbstständig zusammenzustellen, herauszugeben. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zur Erklärung, korrigiere mich, wenn ich da irgendwas Falsches sage, von 2008 bis 2017 wurde jedes Jahr ein wunderschönes Jahrbuch über Geschichte und Kultur in Eging am See herausgebracht. Da geht es um Kindheitserinnerungen, um die Einführung der Leichenschau 1792, um Vermögensverhältnisse im Dreißigjährigen Krieg, um bayerische Prinzen, um den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, um Wirsing-Rezepte und um so viel mehr. Jedes Buch mit 100 bis 200 Seiten über Eging am See. Liebevoll bebildert, online abrufbar auf deiner Webseite. Ich finde es total faszinierend, diese Eginger Jahresberichte. Ich habe mich da gestern stundenlang drin verloren. Wie kam es dazu und geht das Projekt noch weiter?
Also es begann 2007, da habe ich die Eging-Chronik geschrieben und es war eigentlich gar nicht geplant als Buch. Das war Prüfungsphase und wenn Prüfungsphase, lenke ich mich immer ab vom Lernen müssen. Ich habe das dann positiv kanalisiert, statt irgendwie Computer spielen oder Fernsehen schauen oder so. Etwas, wo man dann zumindest das schlechte Gefühl von man hat nichts getan wegkriegt. Da wollte ich einfach ein paar Infos zusammentragen und es ist immer mehr geworden und irgendwann haben wir gedacht, da mache ich ein kleines Heftlein draus. Und dann sollte es natürlich vollständig sein und dann war es ein dickeres Buch. Und aus dem ist dann dieser Geschichts- und Kulturverein geworden. Und dann eben die Jahrbücher und es sind jetzt noch weitere Bücher dazugekommen zu meinem jetzigen Wohnort. Mhm. Dagstein und Senting sind noch Bücher gekommen. Aber immer auch, also es sollte ein bisschen so eine Mischung sein zwischen wissenschaftlicher Forschung, also alles mit Fußnoten belegt und kritisch hinterfragt. Gleichzeitig aber sehr viele alte Fotos und Dokumente, mhm. dass man Spaß mhm. hat durchzublättern und eben auch das, was die Leute, die das erlebt haben, auch einfach sagen mit ihren Worten. Also ich habe sehr, sehr viele Geschichten zusammengetragen von alten Einwohnern, die mir das erzählt haben, wie sie Dinge erlebt haben. Und da ist es ein bisschen eine Mischung zwischen, also eine Mischung im Sinn von, dass es immer beides beinhaltet. Etwas, was man gern liest und gleichzeitig aber wissenschaftliche Aussage auch trifft, die man auch nutzen kann in der Forschung. Und es gab nicht nur eine Person, die gesagt hat, das ist das erste Buch, noch nie ein Buch gelesen, aber das begonnen und bis zum Schluss durchgelesen in einem Aufwasch. Und das hat mich schon sehr gefreut. Mhm. Und deswegen mache ich da auch weiter. Also ich habe gerade die Korrekturfahnen bekommen für einen Beitrag im Passauer Jahrbuch zur Pest im unteren Bayerischen Wald. Also das wird jetzt als nächstes veröffentlicht. Einfach, was sich so an Forschung ergibt.
Also ich fand es total spannend. Es kommt auch, der Link dazu kommt auch in die Shownotes. Und wenn du die anderen Jahrbücher, die jetzt noch nicht drauf sind, auf deiner Website auch noch draufstellst, dann finde ich die leichter. Ja. So, zum Schluss noch vielleicht eine Frage. Du musst doch total begeistert gewesen sein, als Sabine Weigand dann in die Fraktion kam als Historikerin. Und mit der haben wir ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Das war, glaube ich, die elfte oder zwölfte von der zweiten Staffel, ganz am Anfang. Da haben sich zwei Historiker gefunden, oder?
Ja, das ist spannend. Wir waren einmal in Franken und da haben wir hat sie mal was erzählt, eine dieser Geschichten. Mhm. Und das ist sozusagen eine ähnliche Art und Weise, aber sehr viel professioneller natürlich, als ich es mache, richtig Romane dann auch zu schreiben mit historischem Hintergrund, die dann von vielen gelesen werden. Meins ist ja eher etwas, was sich auf ein regionales Publikum beschränkt. Durchaus mit Aussagen, die überregional wichtig sind, aber so von dem hole ich die Leute ab, von dem, was sie selber quasi kennen. Und Sabine ist da sehr viel professioneller natürlich und hat das direkt aus Beruf gemacht.
Zum Schluss noch eine Frage an dich. Wenn man in die Region, in der du lebst, Niederbayern, erleben und genießen will, wo soll man denn da am besten hin?
Da gibt es viele Aspekte. Also es ist natürlich toll, diese Kombination, die Barockstadt Passau oder überhaupt die Barockstädte, dort Schärding gibt es noch in der Nähe. Dann gibt es südlich davon dieses Bäderdreieck, wenn man so Erholung will. Und dann natürlich der Nationalpark Bayerischer Wald. Was immer ein bisschen untergeht, ist so die Gegend Dreiländereck, Heidmühle. Das ist landschaftlich und auch von der Artenvielfalt kann es mit dem Bayerischen Wald, Nationalpark Bayerischer Wald aufnehmen, das ist ja auch Bayerischer Wald, hat aber dieses Label nicht. Also das ist sehr zu empfehlen. Dort ist auch sehr viel Kulturlandschaft noch direkt an der tschechischen Grenze. Und ja, ich versuche, da habe ich schon Gespräche geführt, aber ich weiß nicht, wie lange es noch dauern wird, ich versuche es irgendwie hinzukriegen, dass die Waldbahn von Deggendorf oder von Plattling in den Bayerischen Wald fährt und da den Nationalpark anfährt, dass die irgendwann einmal im Münchner Hauptbahnhof startet, dann auch so beschriftet ist als Nationalparkzug, damit man das sozusagen, also in Anlehnung an früheren Ministerpräsidenten, dann könnte man im Hauptbahnhof München in den Nationalpark einsteigen und direkt durchfahren und das wäre für die Tagestouristen aus München sehr gut. Und am besten einsteigen, in einem Zug durchfahren, aussteigen, genießen und wieder heimfahren oder länger bleiben, noch besser.
Finde ich wesentlich besser als den Hightech-Zug, die Magnetschwebebahn zum Flughafen oder als die Stammstrecke, die 14 Milliarden Euro kosten wird.
Das ist das Problem. Aufgrund der Stammstrecke werden wir wahrscheinlich diese ganzen tollen Projekte, die wir ausgearbeitet haben, wo wir wirklich ÖPNV am Land bei uns in Niederbayern fördern könnten, nicht realisieren können, weil das ganze Geld in ein Loch in München geschmissen wird und nichts mehr fürs Land da sein wird.
Ja, ja. Toni, ich danke dir total für das Gespräch. Ich fand es wieder super spannend und jetzt kommt dann noch eine Podcast-Folge nach deiner und dann bin ich mal gespannt, was ich mir dann als dritte Staffel ausdenke, weil es hat mir wirklich wieder super viel Spaß gemacht, gerade bei so Gesprächen wie mit dir. Danke.
Ich sag danke. War schön. Tschüss.
Tschüss.
Eine Produktion von Mimimi Media.